Dann gehen wir gleich rüber ohne Pause in den S1er über. Das ist, Sie haben Working Papers, haben wir Ihnen schon vorgestellt, aber mit den Social Standards so in der also in der finalen Version der Entwürfe haben sich damit noch nicht beschäftigt. Das ist das erste Mal. Und wir haben zusammen mit den Berichterstattern aus Ihrer Runde für heute den S1er vorgesehen, um Workforce. Marco, würdest du so nett sein und den ersten Fragebogen, das ist die Sitzungsunterlage 11a, teilen?
Ja.
Insgesamt sind ja, hat EFRAG ja vier Standards zu Social Themen vorgeschlagen, S1 bis S4, und heute, wie gesagt, ist nur die S1 auf der Tagesordnung. S2 bis S4 ist geplant für die nächste Sitzung am 7. Juli. Und angesichts der knappen Zeit wäre natürlich das Ziel, das heute auch final zu verabschieden. Und wie Thomas und Katja auch schon gesagt haben, also sehr gerne natürlich auch schriftliche Anmerkungen bis zum 30. Juni oder auch telefonisch oder wie auch immer. Aber wir planen jedenfalls nicht nochmal den Standardentwurf S1 nochmal auf die Tagesordnung zu setzen in der nächsten, in der Juli-Sitzung. Es sei denn, es ergibt sich jetzt was anderes im Laufe der Diskussion heute in der nächsten Stunde. Was noch voranzustellen ist, diese Kreuze sind noch nicht hundertprozentig abgestimmt durch die Berichterstatter. Also krankheitsbedingt und natürlich aus zeitlichen Restriktionen haben wir getan, was wir tun konnten in dieser knappen Zeit. Eben nicht alle vier Berichterstatter haben diese Kreuze abgesegnet. Deswegen bitte ich Sie heute wirklich kritisch darauf zu schauen und auch gerne zu diskutieren und gemeinsam abzustimmen. Das sind Vorschläge, die teilweise wirklich in den letzten Minuten entstanden sind und wirklich sehr gerne zur Diskussion heute stehen. Ich habe vorgesehen, eher so die kritischen Disclosure Requirements, wo die Berichterstatter, die als eher kritisch oder ja nicht so positiv beurteilt haben, mit Ihnen als erstes zu besprechen. Wenn die Zeit bleibt für andere Disclosure Requirements, dann ist es gut. Wenn nicht, müssen wir mal schauen, vielleicht dann im Umlaufverfahren oder Sie sagen mir auf der Tonspur heute. Also wie gesagt, diesen Fragebogen 3c, da werde ich jetzt eingehen auf gezielte Disclosure Requirements. Marco, da fangen wir mal mit der ersten Policies an. Das ist auf der Seite 3, müsste es sein. Genau. Und ich werde Ihnen, Sie haben in der Cover Note sowohl für diesen Tagesordnungspunkt als auch für die anderen, also von Thomas auch bekommen, die Prämissen, die weder im Falle von Klimastandards, von der AG oder hier von den Berichterstattern zugrunde gelegt worden sind, zur Beantwortung der Fragen. Ich werde das jetzt, Sie haben ja die Sitzungsunterlage, also die in der Cover Note, das bekommt diese Prämissen. Ich werde das nochmal ansprechen, jetzt am Beispiel dieser einen Disclosure Requirement, welche Prämissen das sind und warum welche Kreuze entstanden sind. Und viele Kreuze wiederholen sich, vor allen Dingen für den unteren Komplex FGHI wiederholt sich eigentlich praktisch für alle Angabeanforderungen. Und ich werde Ihnen auch erläutern, warum. Beziehungsweise wissen Sie das ja auch schon. Also hier geht es um Policies. Und hier ist die Frage, oder vielleicht fange ich sogar tatsächlich hinten an bei I. Das betrifft, weil wie gesagt, diese Kreuze wiederholen sich, also die Antworten wiederholen sich überall. Und vielleicht fange ich damit einfach an, was gemeint ist, damit wir das schon mal ausgeräumt haben und dann nur auf die oberen Kreuze eher angehen. So, also bei I bezüglich digitaler Erfassung haben wir ja überall bei allen Disclosure Requirements und Thomas, gerade korrigiert mich, aber ich glaube, wir haben es einheitlich gemacht bei allen, zumindest Topical Standards, dass wir da nur Opinion angesetzt haben, weil wir gesagt haben, das ist durch EFRAG noch selber nicht gelöst, die Frage, und wir können die Frage erst recht nicht lösen jetzt an der Stelle.
Entschuldigung, Olga, wir waren bei der AG da nur ein bisschen differenzierter, aber wir sind da auch tiefer eingestiegen, aber nicht viel differenzierter.
Ja, aber ich glaube, wir haben ja, Marco, würdest du bitte zu I, zum Kommentar zu I scrollen? Wir haben überall ja dasselbe reingeschrieben, wenn ich mich nicht irre, ne, Thomas?
Ganz genau. Das ist nur, ja. Falls es Hinweise auf eine andere Einschätzung gibt, sind wir dann davon abgewichen, ne? Zum Beispiel bei
Genau.
den EU-Policies oder.
Das ist in allen Fragen zu I. Schlagen wir diese Antwort vor und schlagen wir auch vor, No Opinion anzukreuzen. Dann zur Frage H. Marc, würdest du bitte nochmal nach oben scrollen? Hier ist gefragt bezüglich der Priorisierung. Sie haben ja in der letzten Sitzung schon mal darüber diskutiert. Priorisierung, Phasing in. Wir haben ja vorgeschlagen, diese Cross-Cutting-Standards und Klimastandard zu priorisieren. Die anderen nicht weniger wichtig, aber jetzt nicht sofort. Das werden wir heute Nachmittag nochmal mit Ihnen besprechen. Sie hatten ja zu diesem Fragebogen auch noch einige Anmerkungen gehabt. Und in der letzten Sitzung wurde das zwar nicht einheitlich, aber doch mehrheitlich von Ihnen abgesegnet, dieser Vorschlag. Und davon sind wir jetzt auch ausgegangen in der Beantwortung der Fragen. Allerdings hier für S1 haben die Berichterstatter gesagt, eigene Arbeitnehmer, das ist ein Thema, da müssen eigentlich die Unternehmen erstens genug Daten haben bereits schon. Und das ist einfach so ein wichtiges Thema, das können wir nicht sagen, das sollen die Unternehmen einfach mal später anfangen. Insofern also abweichend zu der mehrheitlichen Meinung, in der letzten Fachausschusssitzung haben die Berichterstatter gesagt, bei S1 werden wir hier 4 ankreuzen, dass dieser Standard S1 im ersten Jahr der Implementierung auch priorisiert werden soll. So viel dazu. Gibt es aus Ihrer Runde Einwände oder umgekehrt Zustimmungen? Schweigen interpretiere ich als eher als Zustimmung, dass wir bei S1 sagen, wir lassen, das müssen wir dann heute Nachmittag nochmal besprechen, ob wir dann einheitlich vorgehen und wenn ich hier bei S1 bei der Frage H überall fully ankreuzen, ob wir dann bei der Priorisierung nicht auch den S1 als Priorität sozusagen kennzeichnen sollten, damit wir einheitlich bleiben. Aber das können wir heute Nachmittag ja nochmal diskutieren. Da gibt es ja einen separaten Fraktionspunkt dazu. Frage G. Hier stellen wir auch immer ein Kreuz bei 5, No Opinion. Warum? Da haben wir auch einen Kommentar reingeschrieben. Es wird zwar, hier geht es ja auf die, um die Alignment mit internationalen Standards. Marco, würdest du bitte das Kommentar zeigen, was wir da reinschreiben bei G? Das müsste irgendwo unten sein. Ja, danke schön. Im Grunde genommen sagen wir ja, in der Basis von Conclusions, da sind Referenzen enthalten, auch internationale Standards. Gut, von ESSB gibt es ja so Social noch nichts, aber es gibt eine bestimmte andere Rahmenwerke. Aber wir haben selber nicht geprüft. Und da wir selber nicht geprüft haben, können wir auch nicht beurteilen, ob das geleitet ist oder nicht. Insofern stellen wir, sagen wir, wir haben neue Opinionen. So, dann Frage F. Hier genau dasselbe. Hier geht es darum, um die Consistency mit EU-Policies und anderen EU-Legislations. Auch hier stellen wir ein Kreuz auf No Opinion und erklären genauso. Wir haben gesehen in den Basis von Conclusions, die Analyse wurde gemacht. Wir können aber nicht beurteilen, weil wir selber diese Analyse nicht durchgeführt haben. Und die anderen Kreuze A bis F, das müssen wir uns anschauen für jede Disclosure Requirement. Und da können wir damit auch anfangen mit dieser Frage Q70. Hier geht es um die Policies. Da haben die Berichterstatter gesagt, eine sehr wichtige Information natürlich über die Policies. Wenn man sich anschaut, wenn man nur die Disclosure Requirement anschaut, dann scheint es ja alles auch richtig und korrekt zu sein. Allerdings gibt es dazu eine ziemlich viele Ausführungen in den Application Guidance. Und da heißt es, das muss man pro Policy, also erstens wird gesagt, zu welchen Sphären Policies vorhanden sein müssen und eine große Liste, fast eine DIN A4-Seite, zu was alles, zu Working Conditions, zu Equal Opportunities, zu Other Work-Related Rights und dann auch noch mit Unterpunkten inklusive Training, Childcare, Paternal Leave und so weiter. Oder müssen die Unternehmen nicht nur benennen, dass sie das haben, sondern auch eine Summary von diesen Policies machen? Und da haben die Berichterstatter gesagt, das ist eine stückweise Checklisten-Mentalität und zum einen, zum anderen muss man nicht unbedingt zu jedem, vor allen Dingen, wenn es in Deutschland auch noch gesetzliche Vorschriften gibt, dann muss das Unternehmen nicht unbedingt auch noch eine Policy dazu haben und dann auch noch darüber berichten und eine Zusammenfassung von der Policy in der Berichterstattung machen. Also mit anderen Worten, es ist zu viel Information und womöglich wird auch mit den Policies zu unwesentlichen Themen für ein Unternehmen abgelenkt von den wesentlichen Themen. Deswegen ist hier auch bei A wurde vorgeschlagen, den Kreuz auf 3 zu setzen und entsprechend unten auch zu erläutern, warum. Genau. Das ist auch ein bisschen korrespondierend auch zu D und E, dass man dann sagt, die Qualität, die Information, je mehr Informationen offengelegt wird, letztendlich mit Information Overload leidet natürlich die Qualität und Cost-Benefit-Frage stellt sich natürlich auch. Und deswegen also diese Fragen A, D und E, die korrespondieren so ein bisschen miteinander. Die Berichterstatter haben gesagt, gut, bei Relevanz, also es ist schon eine relevante Information, aber da muss man zusehen, dass nicht zu viel Information, vor allen Dingen, wenn die nicht wirklich relevant ist, wie zum Beispiel ein Chemieunternehmen oder unbedingt eine Policy zu Childcare und das noch prominent auch noch die Zusammenfassung davon zu machen, da fragt man sich, was eigentlich der Nutzen davon ist. Ja, genau. Also deswegen jetzt die Frage an Sie in die Runde, ob Sie mit dieser Beantwortung einverstanden sind oder ob Sie irgendwelche anderen Vorstellungen haben oder Anregungen. Herr Fink.
Ja, vielen Dank. Nur nochmal zur Ergänzung. Vielleicht auch noch der Hinweis, das ist natürlich eine Kompromisslösung. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Herr Emons heute nicht da ist. Zumindest habe ich ihn in der Teilnehmerliste vorhin nicht gesehen, denn wir haben uns an den Themen natürlich ein bisschen gerieben. Deswegen, das ist ein Kompromiss, die drei, die wir gesetzt haben. Denn so wie es Frau Bultmann beschrieben hat, ich habe das mit einem Lächeln wahrgenommen, hätte ich wahrscheinlich intuitiv das Kreuz etwas weiter links gesetzt. Aber wie gesagt, ist eine Kompromissentscheidung, die, denke ich, auch gut gerechtfertigt ist, weil man natürlich die verschiedenen Stakeholder-Interessen auch entsprechend berücksichtigen muss. Aber ansonsten gerade das Thema Information Overflow, das ja auch in den Arbeitspapieren des Staff für die Beantwortung dieser Frage steht, war zumindest aus unserer Sicht hier doch stark bemerkbar.
Noch andere Meinungen oder Einwände gegen diese Kreuze? Ich dann belasse mir das so und dann gehen wir zu der nächsten. Das wäre dann die Disclosure Requirement 1.7 auf der Seite 13. Ja, vielen Dank, Marco. Hier im Grunde genau dieselbe Geschichte. Die Information an sich, Charakteristika von den Employees, ist ja auch wichtig. Aber wenn man sich überlegt, was so ein Unternehmen, was Mitarbeiter in unterschiedlichen Ländern beschäftigt, für Tabellen erstellen muss, um eben dieser Berichtsanforderungen gerecht zu werden, da kann man sich vorstellen, wie lang die Berichte werden können. Oder werden. Und deswegen hier auch mit einem Kommentar dann zu A vorgesehen, wurden die Kreuze eher zweigestellt und korrespondieren dazu auch die Beantwortung der Frage zur Cost-Benefit-Analyse. Marco, da unten stehen Scrolls zu diesen hier. Hier ist vor allen Dingen auch die Forderung, dass die Charakterisierung ab 50 Employees erfolgen soll, ab der Zahl 50. Also employees and a breakdown by country for countries in which the undertaking has 50 or more employees. Und dann temporary employees, permanent employees und jedes Mal breakdown by gender. Non-guaranteed hours employees, ebenfalls breakdown by gender. Full-time, part-time employees, breakdown by gender. Also sehr viele Anforderungen. Und das pro Land, wo das Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt. Also Herr Emons hat auch mir auch noch geschrieben, es ist diese Zahl 50 ist wohl auch nicht zufällig entstanden. Der schreibt, also diese Zahl berührt oder tangiert folgende Themen, die essentiell für Gewerkschaften, eure Betriebsräte und weitere Mitbestimmungsakteure sind. Zahl der Mitarbeiter, Tarifbindung, Social Dialog. Und die Grenze wäre sehr wichtig. In der größeren Runde unter den Berichterstattungen wurde diese Grenze dennoch eher hinterfragt. Herr Fink, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Und vor allen Dingen natürlich für die großen Konzerne, also so ein Breakdown für jedes Land, wo das Unternehmen als 50 Mitarbeiter beschäftigt und dann noch nach allen Arten der Employees und dann noch Breakdown bei Gender, da entstehen einfach riesige Tabellen. Die Frage ist, wer nutzt die Informationen aus diesen Tabellen?
In der Tat, die letzte Frage, die Sie gerade gestellt haben, die haben wir auch verstärkt diskutiert. Denn manchmal war zumindest im Berichterstatter-Team nicht ganz ersichtlich, was man jetzt mit der Information macht. Und ich denke, die Frage muss man an verschiedenen Stellen auch vielleicht nochmal zurückspielen, dass geklärt wird, wie die Informationen, die ja sicherlich nicht einfach so in die Entwürfe reingekommen sind, wie die denn auch aus informatorischer Sicht gerechtfertigt werden.
Gibt es Einwände gegen diese Bewertung, Disclosure Requirement 1.7? Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir weiter zu den nächsten Marco. Das ist auf der Seite 19. Das ist die Disclosure Requirement 1.13, Work-Life-Balance-Indicators. Auch hier genau dasselbe Thema, was jetzt der Herr Fink erläutert hat. Wer wird diese Information nutzen? 1.13 nicht. Noch mal ganz kurz wieder, was gemeint ist oder was verlangt ist. Und zwar, the undertaking shall disclose to which extent the employees are entitled to and make use of family-related leaves. Da stellt sich die Frage, also zum einen, das ist ja nicht nur das, dass also in bestimmten Ländern ist es auch vorgegeben, ja, wie lange die Mitarbeiter die Kindererziehung zu Hause bleiben können. In den anderen Ländern, wo es vielleicht gesetzlich nicht geregelt ist, wäre die Information nützlich, wenn das Unternehmen das freiwillig anbietet. Aber hier wird nicht nur gefragt, dass das Unternehmen das anbietet, sondern auch, ob die Mitarbeiter auch davon Gebrauch gemacht haben. Und das ist natürlich die Information, die basiert oder die Entscheidung, die basiert auf persönlichen Vorlieben, Gegebenheiten des Mitarbeiters. Und letztendlich hängt nicht unbedingt oder nicht zwingend von dem Unternehmen selber ab, ob der Mitarbeiter in den Erziehungsurlaub oder wie lange er im Erziehungsurlaub bleibt. Insofern haben wir da auch eher kritisch diese Disclosure Requirement gesehen und bei A mit 2 angekreuzt und korrespondierend zu Cost-Benefit Nutzen eine 3 angekreuzt.
Wenn ich das gerade sagen darf, es kommt ja auch noch dazu, dass in der Hinsicht überhaupt gar keine Angabepflicht besteht. Also wenn ich Urlaub beantrage, beantrage ich Urlaub. Und dann muss ich mich ja nicht als Arbeitnehmer gegenüber dem Unternehmen erklären, aus welchem Grund ich diesen Urlaub nehme.
Vielleicht auch noch als Ergänzung, woran wir uns auch ein bisschen gestoßen haben, da werden ja in der Application Guidance konkrete Kennzahlen draus berechnet. Ja, die Return to Work Rate und die Retention Rate und so weiter. Und wie es Frau Bultmann beschrieben hat, wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, was sagt diese Kennzahl am Ende des Tages aus, vor allem wenn das Unternehmen eben zum Beispiel nicht unbedingt es selbst in der Hand hat, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann jetzt zurückkommt oder eben nicht zurückkommt. Herr Emons hat tatsächlich einen sehr interessanten Punkt auch aufgebracht. Er hat nämlich gesagt, naja, aber wenn man das jetzt zum Beispiel in Verbindung mit den Angaben zur Fair Remuneration sieht und man im Endeffekt dann sieht, naja, der Mitarbeiter muss halt zurückkommen, um damit irgendwo noch sein Leben bestreiten zu können, ist das sicherlich eine Aussage. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Verknüpfung ist dann auch schwer abzubilden und vor allem ist sie schwer zu objektivieren, ob man es dann darauf zurückführt.
Dann mit dieser Bewertung, dann gehen wir bitte weiter zu Seite 26, Disclosure Requirement 1.19. Das sind alles, warum ich so springe, wie gesagt, das sind alles Disclosure Requirements, wo die Berichterstatter, wie gesagt, nicht einheitlich, weil nicht alle auch teilweise bei einigen Sitzungen dabei waren, aber doch mehrheitlich eher eine negativere Beurteilung abgegeben haben. Deswegen habe ich die jetzt erstmal explizit rausgepickt und danach haben wir die Gelegenheit, dann noch zu anderen zu kommen, wenn Sie da Anmerkungen haben sollten. Genau. 19. Employment of Persons with Disabilities. Hier ist vor allen Dingen war der Hinweis auf den Datenschutz. Man muss ja aber als Arbeitnehmer auch gar nicht gegenüber dem Arbeitgeber angeben, ob man diesen Grad Behinderung hat. Und das haben wir auch so vermerkt unter den generellen Kommentaren und entsprechend bei der Part C ein Kreuz auf 2 gesetzt. Haben Sie Einwände gegen diese Bewertung? Marco, würdest du vielleicht nochmal das Kommentarfeld zeigen unten? Dankeschön.
Also die Unternehmen, die erheben ja aber schon den Anteil der Schwerbehinderten in den Unternehmen, nicht? Sonst gibt es ja das Erfordernis von Ausgleichszahlungen. Also ab bestimmten Größenordnungen müssen sie das machen.
Womit wir ein Problem hatten, war im Endeffekt das Erfordernis aus der Application Guidance, weil dort steht, dass Contextual Information gegeben werden soll. Und Contextual Information außerhalb dieser reinen Zahl, mit der Sie vollkommen recht haben, da könnten tatsächlich datenschutzrechtliche Gründe dagegen sprechen.
Ja.
Wenn man dann quasi so auf zum Beispiel kategorisieren würde, wie die Disabilities quasi bestehen, ich glaube, da hätten wir echt ein ziemliches Datenschutzproblem.
Ja, also im Kern sind die Angaben natürlich freiwillig. Also das ist ja schon korrekt, was da steht. Also niemand ist verpflichtet, das offenzulegen. Vor allen Dingen auch schon gar nicht die unterschiedlichen Grade der Behinderung. Nicht? Wenn Sie in den Schwerbehindertenbereich reinkommen und so, dann greift noch mehr Regulierung. Also insofern ist das natürlich schon auch zutreffend.
Die nächste wäre einfach ein tiefer 21 ist es dann. In the provision of benefits to employees with different employment contract types. Auch hier haben wir verwiesen, dass diese Information einfach, also zum einen diese Daten zu erheben, also ist vielleicht auch noch möglich, aber es ist einfach zu detailliert und zu komplex, was da gefordert wird. Hier wird nämlich gefordert, the undertaking shall disclose information on benefits, which are standard for full-time permanent employees, but are not provided to employees with temporary part-time and non-granted our contracts. Gibt es hierzu andere Meinungen oder andere Bewertungsvorschläge? Was nicht der Fall ist, Frage zu diesem Fragebogen 3c. Haben Sie noch weitere zu anderen, die jetzt nicht markierten, rot markierten Disclosure Requirements, ob Sie da Anmerkungen, Änderungswünsche, Vorschläge haben? Wenn es nicht der Fall sein sollte, Marco, würde ich dich ganz gerne bitten, die Sitzungsunterlage 11b noch aufzumachen. Hier geht es um die Gesamtbeurteilung des Standards.
Einen Blick.
Also diese Gesamtbeurteilung, schon mal vorab gesagt, ist überhaupt nicht abgestimmt durch die Berichterstatter. Deswegen ist es ganz gut, wenn Sie das jetzt gemeinsam besprechen. Die Fragen J und H, hier geht es um, wie gesagt, um die Gesamtbewertung des Standards. J und A, das sind dieselben Kommentare, was ich Ihnen auch anfänglich, also auch dieselben Kommentare, die Sie auch dann später heute im Laufe des Tages bei Environmental Standards sehen werden. Und hier haben wir ja nur Opinion angekreuzt. Die restlichen müssen standardbezogen sein.
Darf ich kurz fragen, warum bei D auch No Opinion angekreuzt ist, bei Covers Information Necessary for a Faithful Representation from an Impact Perspective? Rein Interesse halber.
Haben wir dazu was geschrieben?
Vielleicht.
Naja, also wenn Sie das Kommentar unter G anschauen, Marco, ganz unten, unter G. Das bedeutet, also G bezieht sich ja meets the other objectives of C13 in terms of quality of information. Da müssen wir zum einen darüber unterhalten, wo wir den Kreuz setzen, und zum anderen auch über dieses Kommentar. Das haben wir anhand der bereits hier in der Runde geführten Diskussion so für eigentlich alle Standards zusammengefasst.
Ich hatte D gemeint. D. Ja. D ist mir klar. D wie Dora.
Genau, und hier geht es nämlich auch um die Faithful Representation genauso.
Ah, okay. Gut.
Wobei dann die Frage ist natürlich, wo der Kreuz stehen soll. Da haben Sie natürlich recht, dann würde das nicht passen zu der Frage G.
Olga, ich habe dazu noch eine Beobachtung aus der Klima-AG. Vielleicht teile ich die ganz kurz an der Stelle. Das ist natürlich bezogen auf den ESRS E1 und Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche, aber genau das Thema hatten wir in der letzten AG-Sitzung, nämlich wo wir das Kreuz bei D setzen. Da gab es eine Beobachtung, eine Rückmeldung von den AG-Mitgliedern, die dahingehend war, dass sich das aus Sicht der AG nicht bewerten lässt, weil die Entwürfe man Bezug auf die Impacts noch nicht als klar genug gesehen hat, zumindest was den E1 angeht. Und aus dem Grund wollte man sich hier zurückhalten. Das war aber Klima-AG. Das ist jetzt nur so ein Seitenstrang. Aber vielleicht kann man diese Begründung auch für das andere Thema hernehmen.
Ja, ich sehe deinen Punkt vollkommen, Thomas, denn ich würde mich auch schwer tun, eben für die Gänze des Standards da ein Kreuz zu setzen. Denn teilweise würde ich sagen, jo, gegeben. Teilweise würde ich sagen, schwierig. Deswegen, okay, kann ich nachvollziehen. Danke.
Hier haben wir gesagt, auch zu den einzelnen Disclosure Requirements, Process Comparability across Sectors. Wir haben gesagt, On Workforce ist halt für alle Sektoren relevant. Deswegen hier eine 4.
Ich glaube, man sieht meine Hand nicht, weil die da verschwindet in der Helligkeit. Entschuldigung. Ja, vielleicht noch eine grundsätzliche Anmerkung hier. Wir haben ja auch immer dieses schöne Thema, der kann es geprüft werden, verified and assured. Ne? Und ich habe auch schon gesehen, in den anderen Fragebögen, da stand halt oft, in den anderen Feldern stand ja oft dann eine 4, mal eben dann die Einwertung auf eine andere Art und Weise hier. Hier ist ja gerade, was wir jetzt gerade aufgerufen sehen, eine 2. Ne? Ich weiß nicht, ob man nicht zu dem Thema Assurability oder sowas noch ein eigenes Statement irgendwie mal formulieren sollte insgesamt. Ich meine, das ist jetzt hier nicht die Hauptübung, glaube ich, weil der Berufsstand wird ja da auch nochmal selber die Konsultation beantworten. Und ich weiß, dass da auch dass da zwei Herzen in einer Brust schlagen, ne, bei allen Vertretern, weil man natürlich alles, was irgendwie vernünftig ermittelt werden kann, auch prüfen möchte und es auch im Grunde genommen vieles möglich ist. Nur die Frage ist, ne, wie kann man vielleicht in einem separaten Statement zu dem Thema Prüfbarkeit der Angaben nochmal so ein grundsätzliches Statement im Hinblick auf, ja, es geht gar nicht darum, ob es prüfbar ist, sondern wie wird das, was für ein Ergebnis wird kommuniziert, worauf bezieht sich die Prüfung, auf welche Aussage und wie kann man darauf hinwirken, dass in Zukunft solche Expectation Gaps entstehen, ne? Weil oft ist es so, wir würden häufig halt dann, wir machen man oft eine Prozessprüfung, ne? Oder wir machen eine Prüfung, ob Annahmen nachvollziehbar gewählt wurden, ne? Wenn wir jetzt mal an die Prognoseprüfung denken und so weiter. Und ich glaube, prüferisch kann man sehr, sehr viel machen bei allen möglichen Angaben. Nur man muss klar sein, über was heißt denn jetzt diese prüferische Aussage. Und hier ist das alles irgendwie für mich und auch für den Berufsstand im Grunde genommen zu undifferenziert. Deswegen werden die in ihrer Antwort da nochmal anders unterwegs sein, als wir es jetzt hier sind. Was für mich fein ist, wollte das einfach nur mal aus prüferischer Perspektive einwerfen, ne? Weil wir ja hier auch sehr stark manchmal eine 4, also häufig eine 4 haben, dann mal eine 2 oder gar auch eine 1.
Wobei, also weil Sie gerade angesprochen haben, wir haben manchmal eine 4, manchmal eine 2 oder eine 1 in dem Fragebogen. Wir haben das so ein bisschen davon auch abhängig gemacht, wie die Daten abgefragt werden. So haben wir zum Beispiel bei wirklich hart in Zahlen ausdrücken zu drückenden Daten, wie jetzt beispielsweise die Anzahl von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen mit Behinderungen, da haben wir gesagt, das sollte relativ gut zu prüfen sein. Aber überall, wo es dann jetzt beispielsweise Work-Life-Balance in solche Themen wie ja fast schon ein bisschen würdigende und teilweise wertende Beschreibungen geht, da bin ich vollkommen bei Ihnen, das hat natürlich eine ganz andere Herausforderung.
Ja, ist aber auch komplett ein richtiger Ansatz, ne? Also das stimmt. Nichtsdestotrotz gibt es ja, das ist jetzt vielleicht bei dem S-Standard da an der Stelle jetzt nicht so virulent, aber wir haben es ja dann so bei dem Thema Szenarioanalyse gesehen und so weiter. Da ist es nochmal was anderes, aber auch da ist einfach nur das Plädoyer, dass man Prüfungsaussagen differenziert treffen kann im Grunde, ne? Ich bestätige nicht die Richtigkeit von quantitativen Angaben in einer Szenarioanalyse in dem Sinne, sondern sage halt, dass die Durchführung adäquat erfolgt ist. Und auch bei der Materialitätsanalyse prüfe ich den Prozess, der dorthin geführt hat, der bestimmte Dinge beachten musste. Und ich sage aber nicht, das sind jetzt die wesentlichen Themen. Punkt. Also da, und ich habe im Grunde das Gefühl, dass durch diese Vorgaben, die wir jetzt hier haben, letztendlich und die Anforderungen, das zu prüfen, da auch nochmal stärker differenziert werden muss im Hinblick auf, was bedeutet welche Prüfungsaussage, ne? Um dann nicht diese Erwartungshaltung zu generieren, wenn dann ein Testat drunter steht, ist alles super und das Klimaszenario trifft so ein und das ist alles richtig, weil der Prüfer ja gesagt hat, dass das stimmt. Ja, so ein bisschen ähnlich wie die Diskussion bei der Prognoseberichterstattung, die wir haben. Ja, und eben, ich weiß nicht, ob es da noch weitere Ergänzungen dazu gibt. Ich wollte es halt einmal nur loswerden, weil ich glaube, ich im Moment jetzt auch einziger Vertreter dann bin aus der Zunft und wir trotzdem ja hier immer diese Rubrik auch mit beantworten.
Kann ja zu jedem Standard tatsächlich so eine Präambel, für jeden Standard, ja, für jedes zum Fragebogen C, 1C zu jedem Standard so einen Absatz formulieren, was wir dann einheitlich jedem Standard vorsetzen würden. Wäre das in Ihrem Sinne? Dann müssen wir natürlich einheitlich machen pro Standard.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso, ne? Genau. Okay. Weiß ich nicht. Wäre einfach eine Überlegung, um das einfach mal aufzugreifen. Ne? Also, ja. Weil bis jetzt, ja, ich meine, ich sehe ja die unterschiedlichen Bewertungen und finde das ja auch nachvollziehbar, warum manchmal eine 4 oder eine 2 angekreuzt ist, wie es Herr Fink auch gerade beschrieben hat, was so der Hintergedanke war, ist ja völlig fein. Aber in Summe wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man, es muss ja auch nicht lang sein, es können ja nur 2 Sätze sein oder 3.
Ja, das machen wir. Sonst andere Anmerkungen? Wie stehen Sie denn zu der Beurteilung unter H bezüglich Kosten-Nutzen? Das war ja auch in dem E-Prep-Outreach letztendlich ein großes Thema, Informationsnützlichkeit. Wer nutzt die Daten? Deswegen hier, um eine Signalwirkung zu erreichen, ist erstmal ein Vorschlag, einzusetzen. Wir können das natürlich auch anders machen. Wie ist da Ihre Auffassung dazu? Gut. Ja, dann wäre ich, wenn Sie keine weiteren Anmerkungen haben zu dem Standard S1, wie gesagt, S2 bis S3 kommt am 7. Juli auf die Sitzung.